NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Sperling. Guten Abend. Wir erinnern heute in dieser Sendung an Guido Westerwelle. Der FDP-Politiker ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Außerdem Aufatmen und Erleichterung beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs haben sich mit der Türkei in der Flüchtlingsfrage geeinigt. Wir berichten gleich über die Details und kommentieren das Ergebnis. Doch zunächst schalten wir live nach Brüssel. Die Polizei hat dort im berüchtigten Stadtteil Molenbeek eine neue Antiterroraktion gestartet und angeblich hat sie den gesuchten Komplizen der Paris-Attentäter Abdeslam festgenommen. Kai Küstner live in Brüssel. Die Meldungen sind noch ganz frisch. Sind die denn schon bestätigt?
Ja, jetzt gibt es die Bestätigung. Hier in Brüssel ist tatsächlich einer der meistgesuchten Männer Europas der Polizei ins Netz gegangen, mit Salah Abdeslam, ein paar Kilometer nur vom Versammlungsort der Staatenlenker Europas, vom EU-Gipfel nämlich entfernt, hat die Polizei hier in Brüssel am Nachmittag eine Antiterroroperation durchgeführt, hat Hausdurchsuchungen im Stadtteil Molenbeek durchgeführt. Dabei soll es auch zu Schusswechseln gekommen sein. Der belgische Sender RTBF, öffentlich-rechtlich wie wir, berichtet, zu den Verletzten soll auch Abdeslam gehören. Er soll am Bein eine Schusswunde davongetragen haben. Und jetzt ist noch die Frage, wie ist der Polizei dem Mann denn endlich auf die Spur gekommen? Das war wohl so, ein paar Stunden zuvor war bekannt geworden, dass der mutmaßliche Attentäter seine Fingerabdrücke in einem anderen Brüsseler Apartment hinterlassen hatte. Vor wenigen Tagen, wir haben ja darüber berichtet, hatte die Polizei ja in Südbrüssel die Tür einer Wohnung aufgebrochen, war dabei sofort mit Kalaschnikow-Sturmgewehren beschossen worden und ein in der Wohnung befindlicher Verdächtiger war dabei ja getötet worden. Zwei Männer hatten aber fliehen können. Und da Abdeslams Fingerabdrücke in genau diesem Apartment festgestellt wurden, war daraufhin eben spekuliert worden, der mutmaßliche Top-Terrorist könnte einer der Flüchtigen sein. Jetzt spricht vieles dafür, dass das tatsächlich war.
Also erfolgreiche Aktion in Brüssel. Läuft dieser Einsatz denn noch?
Ja, die Polizeioperation dauert offenbar tatsächlich noch an, weil sich ein weiterer Verdächtiger in einer Wohnung verschanzt haben soll. Aber die Nachricht des Tages ist natürlich, dass der mutmaßliche Top-Terrorist Abdeslam gefasst ist. Und wie wir jetzt gerade hören, ist der französische Staatspräsident Hollande offenbar auf dem Weg zum Regierungschef Belgiens, um dann wahrscheinlich später am Abend die Nachricht des Tages zu verkünden.
Herr Küstner war das mit ersten Informationen live aus Brüssel. Sie hören das Echo des Tages. Guido Westerwelle wurde nur 54 Jahre alt. Der FDP-Politiker ist tot. Er starb an den Folgen einer Leukämieerkrankung. Die Nachricht hat viele heute überrascht. Christina Nagel erinnert an Guido Westerwelle.
Die Bundestagswahl im September 2009. Einer der ganz großen Momente im Politikerleben von Guido Westerwelle. Die FDP holte das beste Ergebnis in ihrer Geschichte, 14,6%. Die Partei feierte ihren Vorsitzenden. Dem Jubel folgten erst verhaltene Kritik, dann offene Anfeindungen, wie so oft in seiner Karriere. Westerwelle polarisierte. Trotzdem gelang es ihm über Jahre, die zentrale Person der FDP zu bleiben. 1980 trat er als frischgebackener Abiturient in die Partei ein. Bei den jungen Liberalen, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte, machte er sich mit seinem Engagement und seinem Ehrgeiz schnell einen Namen. Ende 1994 wurde er Generalsekretär der FDP. Sein ersehntes erstes Bundestagsmandat ließ allerdings weiter auf sich warten, bis 1996.
Ich wollte, dass das klappt. Ich habe mich deshalb dafür beworben und war richtig froh, als ich auch gewählt wurde.
Im Mai 2001 wurde Westerwelle nach internen Kämpfen zum bis dahin jüngsten Vorsitzenden der FDP gewählt. Seine Ziele ambitioniert. Ein Imagewechsel der Partei sollte her, das Etikett der Partei der Besserverdienenden weg.
Wir sind eine Partei fürs ganze Volk.
18% der Stimmen sollten die Liberalen bei der Bundestagswahl 2002 holen. Das Markenzeichen des Wahlkampfes, das Guido-Mobil. Der Spaßwahlkampf kam nicht überall gut an. Ebenso wenig eine Flugblattaktion seines innerparteilichen Rivalen aus Nordrhein-Westfalen, Jürgen Möllemann. Am Ende reichte es nur für gut 7%. Für Westerwelle begann die wohl schwerste Zeit in seiner politischen Karriere. Die Machtkämpfe, der Selbstmord Möllemanns, all das veränderte Westerwelle. Die Zeit als Spaßpolitiker war vorbei. Mehr Netto vom Brutto, das neue Credo.
Steuersenkung ist das beste Konjunkturprogramm für Deutschland. Mehr Netto vom Brutto, das ist das beste Konjunkturprogramm für Deutschland. Und es ist sehr bedauerlich, dass die Regierung das bisher verweigert. Wenn wir regieren, werden wir das ändern.
Ein Versprechen, das ankam. Die Bundestagswahl 2009 für die FDP und für Westerwelle ein voller Erfolg. Er wurde Vizekanzler und deutscher Außenminister, ein Amt, das ihn mit Stolz erfüllte. Unverhohlen zeigte er seine Freude, die roten Teppiche der Welt betreten zu dürfen, forderte Respekt, wann immer die Art seiner Amtsführung in Frage gestellt wurde.
Ich bin hier nicht als Tourist in kurzen Hosen unterwegs, sondern als deutscher Außenminister. Und das, was ich hier sage, das zählt.
Als Deutschland 2011 auf Betreiben Westerwelles im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einem Militäreinsatz in Libyen überraschend nicht zustimmte, geriet der Außenminister unter Druck. Auch in den Reihen der FDP rumorte es. Westerwelle trat als Parteivorsitzender zurück. 2013 dann, nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag, zog er sich ganz aus der Politik zurück. Er gründete eine Stiftung und arbeitete wieder als Rechtsanwalt. Schließlich, sagte er in einer ZDF-Talkshow, habe er mal was Anständiges gelernt.
Ich bin ein Mensch, der dann irgendwann auch mal einen Schnitt macht und der sagt, so, das, was war, das ist gewesen. Jetzt kommt etwas Neues und jetzt schauen wir nach vorne.
Das blieb seine Devise, auch als wenig später bei ihm Blutkrebs diagnostiziert wurde.
Trauer um Guido Westerwelle, Trauer über Parteigrenzen hinweg, auch wenn Westerwelle häufig polarisierte, auch wenn er nicht nur politische Freunde, sondern auch viele Gegner hatte. Viele würdigen sein Eintreten für eine liberale Politik, sein Engagement im deutschen Parlamentarismus. Christoph Prössl hat Reaktionen auf den Tod Westerwelles zusammengetragen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich in Brüssel zum Tod von Guido Westerwelle.
Dass er nun mit gerade 54 Jahren nicht mehr unter uns ist, das ist richtig schwer zu akzeptieren. Für die liberale Bewegung in Deutschland, für die deutsche Politik insgesamt und für mich persönlich ist dies ein richtig trauriger Tag.
Merkel sagte, sie habe erst in den vergangenen Tagen mit dem Lebensgefährten von Guido Westerwelle, Michael Mronz, gesprochen. Sie wisse, welches Auf und Ab von Hoffnungen und Rückschlägen Westerwelle und er in den vergangenen 2 Jahren durchleben mussten.
Ich finde, dass das Leben hier auch nicht fair war,
sagte FDP-Chef Christian Lindner am Nachmittag. Guido Westerwelle habe das Leben geliebt, deswegen habe er auch so sehr um das Seine gekämpft.
Er hat als liberaler Politiker eine ganze Generation inspiriert oder herausgefordert, denn er hat in der Sache mit Argumenten niemanden geschont, wie er selbst ja auch nie geschont worden ist.
Lindner würdigte den Europäer Westerwelle, der für die offene und tolerante Gesellschaft eingetreten sei. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien dem Außenminister Westerwelle ganz persönliche Anliegen gewesen. Bundespräsident Joachim Gauck kondolierte Westerwelles Ehemann Michael Mronz. In einer Pressemitteilung veröffentlichte das Bundespräsidialamt den Text. Mit Guido Westerwelle verliere unser Land einen leidenschaftlichen politischen Menschen, schrieb Gauck und wies auf seine Erfolge hin als Vorsitzender der FDP und als Außenminister. Westerwelle habe die Kandidatur für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum Erfolg geführt und engagiert für die Bewahrung des Friedens und die Stärkung der Vereinten Nationen gewirkt.
Sein politisches Erbe besteht eben auch darin, dass er den Parlamentarismus geschätzt und stark gemacht hat,
sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, und erinnerte sich an lebhafte Debatten.
Die Debatten, an denen sich Guido Westerwelle beteiligt hat im Deutschen Bundestag, waren immer davon geprägt, dass es Klarheit, dass es Auseinandersetzung gab und dass sie schlicht und ergreifend spannend gewesen sind.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, ehrte seinen Vorgänger im Amt als wahren Patrioten. Westerwelle habe sich nie weggeduckt und auch in schwierigen Zeiten seine Überzeugung aufrecht gehalten. Er wies darauf hin, dass beide nicht immer einer Meinung waren, sich aber immer aufeinander verlassen konnten.
Erinnerungen an Guido Westerwelle. Und noch eine weitere Todesnachricht gab es heute. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth ist tot. Der CDU-Politiker wurde 78 Jahre alt. Anke Preller mit einem Nachruf.
Lothar Späth steht für eine außergewöhnliche deutsch-deutsche Karriere. Er wurde als Landesvater in Baden-Württemberg verehrt, später geschasst und nach der Wende eine Galionsfigur des Aufbaus Ost. Geboren am 16. November 1937 als Sohn eines Lagerarbeiters im schwäbischen Sigmaringen, schlug er zunächst die Verwaltungslaufbahn ein. Gerade 40 Jahre alt wurde er Ministerpräsident in Baden-Württemberg, damals nicht nur der jüngste in der Bundesrepublik, sondern auch einer der erfolgreichsten. Westen. 12 Jahre später stolperte Späth über die Traumschiff-Affäre. Der Vorwurf, zu große Nähe zu den Konzernchefs. Im Juni 1991 wurde er selber einer, kam als Sanierer des maroden DDR-Kombinats Carl Zeiss nach Jena. Der Beginn seiner zweiten Karriere war hart.
Ich komme hierher und muss 16.000 Leute entlassen und dann denen jeden Tag begegnen. Da sieht man eben die Schicksale der Betroffenen und dann ist es nicht mehr so einfach, da Namen unter die Kündigung zu setzen.
Nach Jahren des Abbruchs und Aufbaus mit Hängepartien und Flops brachte er Jenoptik 1998 an die Börse, machte daraus einen Technologiekonzern. 2003 gab Späth den Vorsitz ab, wechselte in den Aufsichtsrat, wurde Honorarprofessor der Jenaer Universität und Ehrenbürger der Stadt.
Und irgendwo ist es für mich tatsächlich eine zweite Heimat geworden in diesen Jahren.
Zuletzt war es ruhiger geworden um Lothar Späth. Vor einigen Monaten war er schwer erkrankt, lebte in einem Pflegeheim.
Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Reden wir jetzt von einem schmutzigen Geschäft oder von einem Akt der Menschlichkeit? Die EU und die Türkei haben sich heute in der Flüchtlingsfrage verständigt. Der Pakt umfasst vor allem jene Punkte, die auch im Vorfeld schon diskutiert worden waren. Aber alle Seiten müssen ihren Preis zahlen. Und Kritiker des Abkommens gehen bereits auf die Barrikaden. Holger Roman über den EU-Türkei-Pakt, der jetzt kontrovers diskutiert wird.
Für die einen ist es der Durchbruch zur europäischen Lösung, die die Kanzlerin schon so lange fordert. Für die anderen ein schmutziger Deal und eine Schande für Europa. Was der Wahrheit näher kommt, wird sich wohl erst in einigen Wochen erweisen. Premierminister Davutoğlu jedenfalls baute schon mal vor, indem er betonte, sein Land und die EU verfolgten dasselbe Ziel.
EU and Turkey, we have the same goal to help Syrian refugees especially and also to have a new future in our continent in a bright manner.
Es gehe darum, speziell den syrischen Flüchtlingen zu helfen und dem Kontinent eine neue, hellere Zukunft zu geben, so der türkische Regierungschef. Die juristischen und moralischen Bedenken vieler Politiker und Menschenrechtler gegen den Pakt versuchte Davutoğlu zu zerstreuen. Auch für die Türkei sei das Flüchtlingsthema kein Geschäft, sondern eine Frage der Werte.
For Turkey, refugee issue is not an issue of bargaining, but an issue of value.
Edle Motive und harmonische Töne, die nicht überdecken konnten, dass es hinter verschlossenen Türen im Brüsseler Ratsgebäude noch einmal hart zur Sache ging. In der Nacht hatten sich die 28 zwar im Prinzip auf jenen Plan verständigt, den Davutoğlu schon vor 2 Wochen präsentiert hatte, allerdings mit Abstrichen, die Ankara schmerzen dürften. So stellt die EU der Türkei zwar wie gewünscht Visafreiheit ab 1. Juli in Aussicht, doch nur, wenn die damit verbundenen Auflagen penibel erfüllt werden. 72 an der Zahl, wie Frankreichs Präsident Hollande suffisant bemerkte.
D'autoriser les visas, mais avec des conditions très précises, parce que la Turquie doit respecter 72 critères.
Ein Auge zudrücken, etwa beim biometrischen Reisepass, will man nicht. Ein Tribut an die Skeptiker wie Österreichs Bundeskanzler Faymann. Der hatte im Vorfeld gewarnt, die EU dürfe trotz drängender Probleme nicht ihre Grundsätze verraten.
Wenn man da beginnt, politische Geschäfte zu machen, wäre man falsch.
Auch beim Geld stellt die EU Bedingungen. So sollen die zusätzlichen 3 Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge erst fließen, wenn die bereits zugesagten 3 Milliarden ausgegeben sind. Die seit Jahren stagnierenden Beitrittsverhandlungen schließlich sollen baldmöglichst ausgeweitet werden. Allerdings zunächst nur um Kapitel, bei denen Erzfeind Zypern kein Veto einlegt. Am Ende, so die litauische Präsidentin Grybauskaite, würden beide Seiten einen etwa gleich hohen Preis zahlen.
The price to win for both sides is more or less equal.
Weitgehend unverändert blieb der Kern des Tauschgeschäfts. Er sieht vor, dass illegal nach Griechenland eingereiste Flüchtlinge bald zügig in die zum sicheren Drittstaat erklärte Türkei zurückgeschickt werden können. Im Gegenzug will die EU für jeden abgeschobenen Syrer einen syrischen Flüchtling legal aus der Türkei übernehmen. Die Rede ist von bis zu 72.000. Genau so viele Plätze aus den 2015 beschlossenen Umsiedlungsprogrammen der EU lassen sich problemlos umwidmen. Kanzlerin Merkel versichert,
dass natürlich ein individuelles Prüfverfahren durchgeführt werden muss mit jedem auf den Inseln ankommenden Migranten.
Auch wenn europäische Mindeststandards im Asylrecht eingehalten werden, was Organisationen wie Amnesty oder Pro Asyl bezweifeln, hinter dem Konzept stehen noch viele Fragezeichen. So ist zum Beispiel unklar, was geschieht, wenn das Kontingent von 72.000 Flüchtlingen ausgeschöpft sein sollte. Auch wann die nötige Logistik in Griechenland bereitsteht, weiß niemand. Fest steht dagegen, dass die Rückführung der Migranten rasch beginnen soll, um einen Sogeffekt zu vermeiden. Stichtag übermorgen, Sonntag, der 20. März.
Einigung also auf dem EU-Türkei-Gipfel. Allerdings bleibt bei Beobachtern ein fader Beigeschmack. Zum Beispiel bei unserem Korrespondenten Malte Pieper. Er kommentiert das Ergebnis.
Tja, was ist das alles jetzt? Kann sich die EU zufrieden auf die Schulter klopfen? Kann die Kanzlerin entspannt nach Hause fahren, in der Gewissheit, es noch einmal hingebogen zu haben? Ich glaube, nein. Ich glaube, dieses Gipfelergebnis ist der endgültige Beweis dafür, dass Angela Merkel mit ihrer Art, Politik zu machen, gescheitert ist. Denn es reicht eben nicht, sich immer erst dann einem Problem zuzuwenden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Blicken wir doch mal zurück. Seit 5 Jahren tobt er jetzt bereits, der grausame, menschenverachtende Bürgerkrieg in Syrien. 5 Jahre, in denen jeder, der wollte, sehen konnte, dass den Menschen dort geholfen werden muss. 5 Jahre, in denen immer mehr Menschen aus Syrien geflohen sind, um ihre eigene, um die Haut ihrer Kinder zu retten. 5 Jahre, in denen Europa, allen voran das größte und mächtigste Land, nämlich Deutschland, sich eine Linie für diese Menschen hätte zurechtlegen können. Hätte, wohlgemerkt. Aber was passierte? Statt den Menschen zu helfen, kürzten die Europäer, kürzte auch Deutschland die Hilfsgelder für die Region, vor allem für das Welternährungsprogramm. Parallel wurde man in Berlin 2011, 2012, 2013 und 2014 nicht müde zu betonen, die Flüchtlinge, die mit Booten in Italien und Griechenland ankommen, um die haben sich bitteschön Italien und Griechenland selbst zu kümmern, wie es die Verträge von Dublin vorsehen. Von der später vielbeschworenen europäischen Solidarität war damals in Berlin nicht viel zu spüren. Das änderte sich erst im vergangenen Jahr, nämlich als sich Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder über den Balkan bis zu uns durchgekämpft hatten. Da wurde Angela Merkel nicht nur aktiv, sondern regelrecht aktionistisch. Mit dem Ergebnis, dass unsere Nachbarn, allen voran die Osteuropäer, diesen Sinneswandel nicht so plötzlich mitgehen wollten und die frisch gewendete deutsche Politik im Regen stehen und eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge über Europa im Sande verlaufen ließen. Erst unter diesem Druck entdeckte die Kanzlerin plötzlich die Türkei als Lösung aller Probleme. Ein Land, dem sie in ihrer politischen Karriere, um es mal freundlich zu formulieren, stets wenig Begeisterung entgegenbrachte. Ein Land, das, als es vor Jahren ihre Unterstützung gebraucht hätte bei dem Versuch, sich Europa anzunähern, das damals von Merkel nur die kalte Schulter gezeigt bekam. Dieses Land soll nun also für sie, für uns alle, die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das machen die Türken jetzt auch. Für viel Geld, für Visaerleichterung und für die Zusicherung beschleunigter Beitrittsverhandlungen zur EU. Die pragmatische Kanzlerin gibt also in der Not, was sie jahrelang nicht geben wollte. Der Preis dafür ist allerdings ziemlich hoch. Nämlich ein Bündnis mit einer Staatsführung, die erkennbar nicht unsere Vorstellungen eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats teilt. Dieser Staatsführung überlässt Merkel also nun die Menschen, die sich eigentlich ihr anvertrauen wollten. Die Kanzlerin ist damit gescheitert, weil sie nach jahrelangem Wegschauen nun eine Kröte schlucken muss, die man nicht schlucken sollte. Und weil sie die Europäische Union mit ihren rasanten Kurswechseln immer wieder an den Rand des Abgrunds getrieben hat. Große Politik sieht wirklich anders aus.
Das war ein Kommentar von Malte Pieper. Es ist 18.48 Uhr. Aus 3 mach 1. Die Ausbildung zu Pflegeberufen in Deutschland soll zusammengelegt werden. Also egal, ob jemand in der Altenpflege, der Krankenpflege oder der Kinderkrankenpflege arbeiten möchte, künftig sollen alle eine identische Ausbildung absolvieren. So plant es die Regierung. Und heute hat der Bundestag diesen Vorstoß in erster Lesung beraten. Dagmar Pepping hat die Debatte verfolgt.
Gesundheitsminister Hermann Gröhe will endlich Nägel mit Köpfen machen. Seit 10 Jahren werde über eine Reform der Pflegeausbildung diskutiert. Nun werde es endlich Zeit, diese Reform umzusetzen, sagte der CDU-Politiker. Auch um Pflegeberufe attraktiver zu machen.
Und so dafür Sorge zu tragen, dass wir den wachsenden Bedarf an Pflegekräften, dass wir dem auch nachkommen können.
Pfleger ist in Deutschland ein Mangelberuf. Laut Bundesregierung wären Jahr für Jahr 20.000 zusätzliche Pflegekräfte notwendig, um den wachsenden Bedarf in einer immer älter werdenden Bevölkerung abdecken zu können. Die Bundesregierung will die bisher getrennten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammenführen. Mit einem einheitlichen Berufsabschluss. Motto: Aus 3 mach 1. Die Anforderungen in der Pflege würden sich zunehmend überlappen, so Gesundheitsminister Gröhe.
Da ist die Situation in unseren Krankenhäusern mit einer zunehmenden Zahl auch demenziell Erkrankter, chronisch Kranker, pflegebedürftiger Patientinnen und Patienten. Das erfordert auch altenpflegerisches Know-how.
Umgekehrt lebten in Altenheimen zunehmend Menschen mit mehreren Erkrankungen.
Dies verlangt in der Altenpflege mehr und mehr auch krankenpflegerisches Know-how.
Außerdem will die Große Koalition das Schulgeld abschaffen, das Auszubildende in einigen Bundesländern zahlen müssen. Ebenfalls geplant die Einführung eines Pflegestudiums. Die Opposition lehnt diese Reformpläne ab. Pia Zimmermann von der Linkspartei befürchtet eine Schmalspurausbildung, die den Herausforderungen in der Pflege nicht gerecht werde und die den Pflegeberuf auch nicht, wie erhofft, aufwerten werde.
Deshalb wollen wir eine integrierte Ausbildung mit einer zweijährigen gemeinsamen Grundausbildung, mit anschließender einjähriger Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, in der Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege.
Elisabeth Scharfenberg von den Grünen äußerte sich ähnlich kritisch. Sie warf Gesundheitsminister Gröhe vor, ein Erdbeben in der Pflegeausbildung auszulösen. Es sei falsch, die Spezialisierung in der Pflege abzuschaffen, so die Grünen-Politikerin.
Pflege von der Wiege bis zur Bahre. Ehrlich, das funktioniert nicht. Jedes Lebensalter, das kennt seine eigenen Krankheiten. Und daran muss sich auch eine Ausbildung ausrichten.
Elke Ferner, die parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, wies die Kritik an den Reformplänen zurück. Durch eine generalisierte Ausbildung hätten Pflegekräfte künftig größere Chancen, den Arbeitsbereich zu wechseln, betonte die SPD-Politikerin. Das erhöhe auch den Druck für eine einheitliche, bessere Bezahlung dieses so wichtigen Berufes.
Die Altenpflegefachkraft verdient im Schnitt fast 20% weniger als die Pflegefachkraft im Krankenhaus.
Karl-Josef Laumann, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, bezeichnete die Altenpflege als Aschenputtel der Pflege.
Dagmar Pepping berichtete aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Der Vorwurf lautete auf Marktmanipulation. Auf der Anklagebank der frühere Porsche-Chef Wiedeking und sein damaliger Finanzvorstand Hertha. Sie sollen in der Übernahmeschlacht mit VW Anleger getäuscht und den Wert der VW-Aktie manipuliert haben. Heute hat sie das Landgericht Stuttgart von diesem Vorwurf freigesprochen. Knut Bauer fasst noch einmal zusammen, um was es in diesem Verfahren genau ging und wie das Gericht den Freispruch begründet.
Sichtlich erleichtert verließ der frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking den Gerichtssaal und trat ins Blitzlichtgewitter der Kameras.
Also ich freue mich wirklich außerordentlich über den Freispruch. Ich habe zu Beginn des Prozesses und während der ganzen 7 Jahre immer gesagt, ich bin unschuldig oder wir sind unschuldig. Wenn man Porsche immer korrekt und richtig kommuniziert, und das hat die Kammer heute eindeutig bestätigt.
In seinem Urteil nach fast einem halben Jahr Verfahrensdauer hat das Stuttgarter Landgericht die Staatsanwaltschaft in erstaunlicher Offenheit kritisiert. Es habe keine Irreführung der Öffentlichkeit bei der geplanten Übernahme von VW durch Porsche im Jahr 2008 gegeben, so die Richter. Auch als die Pläne veröffentlicht wurden, habe dies nicht auf den Börsenkurs eingewirkt. Gerichtssprecherin Elena Gier.
Wir hatten eine 5-monatige Hauptverhandlung mit insgesamt 19 Zeugen und auch einem Sachverständigen. Und das Ergebnis war eben nach Überzeugung der Kammer ganz klar dieses, dass es insbesondere auch keinen geheimen Übernahmeplan der angeklagten Vorstände gab, dass die Beteiligung der Porsche SE an dem Stammkapital der VW-Gesellschaft auf 75% aufgestockt werden sollte.
Für die Staatsanwaltschaft bedeuten das Urteil und vor allem die Begründung der Freisprüche eine schwere Schlappe. Dennoch ist Ankläger Heiko Wagenpfeil der Überzeugung, dass sich der Prozess gegen die früheren Porsche-Vorstände Wiedeking und Hertha gelohnt hat.
Meines Erachtens so wenig dran gewesen sein kann es nicht. Immerhin hat jeweils ein Gericht die Anklagen zugelassen.
Die Ankläger hatten Haftstrafen von mehr als 2 Jahren und Geldbußen in Millionenhöhe gefordert. Jetzt prüfen sie, ob sie gegen das Urteil Revision einlegen. Dann müsste der Bundesgerichtshof entscheiden.
Wir haben eine Woche Zeit, uns das zu überlegen. Wir prüfen die Gründe und dann entscheiden wir, was zu tun ist.
Abgeschlossen ist der Wirtschaftsgremium die Übernahmeschlacht ohnehin noch nicht. Wegen der massiven VW-Kursverluste laufen mehrere Schadensersatzprozesse. Die Chancen auf Schadensersatzansprüche in den Zivilprozessen sind nach den heutigen Freisprüchen für die Ex-Porsche-Bosse deutlich gesunken.
Freispruch im Porsche-Prozess, Knut Bauer berichtete aus Stuttgart. In mehr als 90% aller Haushalte hierzulande gibt es ein Fernsehgerät. Dazu kommen Radiogeräte. Und dazu kommt die Möglichkeit, Radio- und Fernsehprogramme auch über mobile Geräte, also über Smartphones, Tablets oder einfach über den PC zu empfangen. Darauf hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hingewiesen und es hat damit die bestehenden Regelungen für den Rundfunkbeitrag gerechtfertigt. Der wird seit 2013 pauschal pro Haushalt erhoben. Zahlreiche Bürger hatten dagegen geklagt. Aber das Gericht hält, wie auch schon die Vorinstanzen, es hält den Beitrag für verfassungsgemäß. Silvia Stadler erläutert den Leipziger Richterspruch.
In seiner Urteilsbegründung erklärte der vorsitzende Richter, der Senat sei nicht frei in seiner Entscheidung gewesen, sondern an bisherige Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gebunden gewesen. Dieses habe in zahlreichen Entscheidungen bereits einen Rahmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgesteckt, auch zu den Regelungen für seine Finanzierung, was Renate Philipp, Sprecherin des Bundesverwaltungsgerichts, so zusammenfasste.
Zu dieser Garantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört auch, dass er finanziert werden muss. Diese Finanzierungsgarantie rechtfertigt es, wie der Vorsitzende Richter es selbst gesagt hat, eine Zwangsabgabe zu erheben, um eben die Auftragserfüllung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen.
Die Neugestaltung der Abgabe durch den Rundfunkbeitrag, wie er seit 2013 erhoben wird, durfte der Gesetzgeber an die Wohnung knüpfen, so die Richter. Zwar sei natürlich das Vorhandensein von Empfangsgeräten die eigentliche Voraussetzung für das Nutzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, doch findet dies in der Regel in Wohnungen statt. Und das Vorhandensein von Radio oder Fernseher zu kontrollieren, sei ungleich schwerer als die Feststellung einer Wohnung. Selbst die Besichtigung einer Wohnung würde im Prinzip keine verwertbaren Ergebnisse liefern, weil Geräte versteckt werden könnten. Es gäbe vielleicht tatsächlich eine kleine Gruppe von etwa 3% der Haushalte, die keine Empfangsgeräte hätten. Doch wäre es gleichheitswidrig, nur diejenigen zur Kasse zu bitten, die freiwillig zahlen. Stellvertretend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erklärte der Justiziar des SWR, Hermann Eicher, nach der Urteilsverkündung:
Mit der heutigen Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht den konsequenten Weg des Gesetzgebers bestätigt, die Rundfunkfinanzierung in Deutschland auf eine zeitgemäß neue Grundlage zu stellen mit dem Rundfunkbeitrag. Und das Gericht hat einen sehr wichtigen Satz gesagt. Natürlich gibt es das Problem derer, die keine Geräte haben, die auch keine Programme empfangen. Aber das Gericht hat gesagt, die zahlen heute die Zeche derer, die sich früher aus dem System verabschiedet haben und unsere Programme durchaus genutzt haben, aber nicht dafür gezahlt haben.
Sascha Giller, einer der Anwälte der Kläger, kündigte bereits weitere juristische Schritte an.
Ich halte es für möglich, auch den neuen Ansatz gerechter auszugestalten, wenn diese Differenzierung zwischen Einpersonenhaushalten und Mehrpersonenhaushalten glückt. Ich gehe davon aus, dass hier und heute nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Besteht die Möglichkeit, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor dem Bundesverfassungsgericht anzugreifen, wenn und soweit Grundrechte betroffen sind, und das ist hier eindeutig der Fall.
Am Bundesverwaltungsgericht sind noch weitere Klagen anhängig, in denen es unter anderem um die Erhebung des Rundfunkbeitrags für Unternehmen geht.
Verwaltungsgerichtsentscheidung zum Rundfunkbeitrag, soweit Silvia Stadler aus Leipzig. Damit sind wir beim Sport im Echo des Tages. Bei der Europapokalauslosung in der Schweiz heute, da gab es Hammerlose für die Fußballvereine, aber Traumlose für die Fans. Fabian Wittke aus der Sportredaktion.
Beginnen wir doch mal mit Cristiano Ronaldo. Im Viertelfinale der Champions League kommt der Superstar mit seinem Team von Real Madrid zum VfL Wolfsburg. Mit dem wunschlos glücklich VfL-Coach Dieter Hecking.
Ich glaube, dass die Mannschaft, die Fans, die Stadt sich einfach so ein Spiel verdient haben aufgrund einer sehr, sehr, sehr guten Champions League-Saison. Und das ist genau das, was wir wollten. Und ich hoffe sogar auch ein bisschen, dass noch die Motivation darüber hinausgeht. Da, wenn man diesen Abend dann gespielt hat, dann sollten die Spieler auch nochmal für die letzten Bundesligaspiele sehr motiviert sein, weil das ist genau das Salz in der Suppe, was wir eigentlich alle wollen.
Der VfL spielt erst zu Hause und dann in der spanischen Hauptstadt. Auch Bayern München hat zunächst Heimrecht, und zwar gegen die Portugiesen von Benfica Lissabon. Im Vergleich zu den Wolfsburgern ein eher einfaches Los. In der Europa League ist Borussia Dortmund das letzte deutsche Team. Für den BVB gibt es im Viertelfinale den emotionalen Vollwaschgang. Die Dortmunder treffen auf den FC Liverpool mit natürlich Jürgen Klopp, ausgerechnet gegen den Meister und Pokaltrainer der Dortmunder. BVB-Sportdirektor Michael Zorc weiß, das wird für alle Beteiligten ein ganz besonderes Spiel.
Ja, natürlich, aber es geht erstmal um die sportliche Herausforderung. Wir wollen eine Runde weiterkommen, und da ist natürlich der FC Liverpool ein Hammer, und dass Jürgen da an der Linie steht, ist dann schon noch mal eine Besonderheit.
Alle Europapokalbegegnungen finden in den ersten Aprilwochen statt, und alle deutschen Teams spielen erst zu Hause, wie gehört. Fußball-Bundestrainer Jogi Löw hat heute bekannt gegeben, welche Profis für die Länderspiele rund um das Osterwochenende die Feiertage nicht im Kreise der Familie, sondern im Kreise der Mannschaft verbringen dürfen. Carsten Schellhorn weiß, wer dabei ist.
Bundestrainer Joachim Löw geht mit einem Großaufgebot in die Spiele gegen England und Italien mit 23 Feldspielern und 4 Torhütern Neuer, Leno, Ter Stegen und Trapp. Neu dabei ist Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Durch die Verletzung von Boateng und Hövedes wollen wir eine weitere Option für die Defensive, begründete Löw. Mit zum Aufgebot gehören nach überstandener Verletzung auch Mario Götze und als Kapitän Bastian Schweinsteiger. Nicht dabei ist dagegen İlkay Gündoğan. Für den Dortmunder kommt der Nationalmannschaftseinsatz nach seiner Fußprellung noch zu früh.
Heute um 20.30 Uhr in der Fußball-Bundesliga Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach.
Das war's vom Sport und soweit das Echo des Tages an einem ereignisreichen Freitag. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Am Mikrofon war Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.